Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Grünen wollen sich hinter die Atomausstiegspläne der Bundesregierung stellen. Ein Sonderparteitag in Berlin empfahl heute der Fraktion, dem Gesetzentwurf am kommenden Donnerstag im Bundestag zuzustimmen. Die Delegierten folgten damit einem Antrag des Vorstands nach stundenlanger kontroverser Debatte. Streit gab es vor allem wegen des von der Koalition angepeilten Ausstiegstermins 2022. Bisher hatten die Grünen darauf gepocht, das letzte Atomkraftwerk spätestens 2017 vom Netz zu nehmen.
Sie gehören zusammen, die Grünen und der Atomausstieg. Nur wann soll er kommen? Schnellstmöglich fordern die Umweltverbände draußen, sonst drohe die Spaltung der Basis. Unsinn kontert die Parteivorsitzende drinnen und beschwört den Zusammenhalt.
Eines ist heute in dieser Halle sonnenklar. Uns eint alle, ohne jede Ausnahme, das gleiche Ziel. Raus aus der Atomkraft, rein ins solare Zeitalter, Klimaschutz jetzt.
Die grüne Spitze will sich den Atomausstieg nicht nehmen lassen. Die 180-Grad-Wende der Kanzlerin sei ihr Erfolg. Die Rücknahme der Laufzeitverlängerung eine grüne Forderung. Die Führung kämpft um das Ja der Basis.
Wie glaubwürdig wäre es, wenn wir gegen unsere eigenen Anträge, gegen unsere eigenen Gesetzentwürfe stimmen würden? Ist das glaubwürdig?
Ich frage, wie glaubwürdig ist es, wenn wir jetzt anstatt unseren Gesetzentwurf bis 2017 durchzubringen, 2022 zustimmen? Das ist doch nicht glaubwürdig.
Den einen geht es um den Beweis der Regierungsfähigkeit, die anderen verteidigen grüne Prinzipien.
Und jetzt sagen ja manche, na ja gut, 2, 3 oder 5 Jahre mehr, macht doch keinen Unterschied. Ich glaube, das macht einen Unterschied, denn das sind dann auch 2, 3 oder 5 Jahre mehr Restrisiko. Jeder Tag, den diese Dinger länger laufen, ist ein Tag zu viel.
Dennoch, das Ergebnis ein deutliches Ja zum Atomausstiegsgesetz, ein Erfolg für die grüne Spitze, auch wenn ihr Votum im Bundestag nur symbolische Bedeutung hat.
Zu den Entscheidungen auf dem Sonderparteitag der Grünen jetzt live aus Berlin, Ulrich Deppendorf.
Nach kontroverser, lebhafter und guter Debatte haben sie sich also durchgesetzt, die Pragmatiker der Grünen um Trittin, Künast, Roth, Özdemir und Kretschmann. Die Aussicht, dass die schwarz-gelbe Bundesregierung und Angela Merkel am Ende den Atomausstieg für sich alleine reklamieren könnten, dass man nach jahrzehntelangem Kampf für den Ausstieg aus der Atomenergie nun am Ende gegen den schnellsten Ausstiegsplan eines Atomlandes in der Welt stimmen würde und damit auch ein Stück Glaubwürdigkeit verlieren könnte, das wollte die Mehrheit dann doch nicht und stimmte vor der Bundestagsentscheidung am kommenden Donnerstag für den schwarz-gelben Atomausstieg. Ein Signal der Grünen für eine kommende schwarz-grüne Bundesregierung ist dieser Beschluss von heute jedoch nicht. Da gibt es noch zu viele Baustellen auf dem Weg zu einer Energiewende, wie sie die Grünen gerne hätten. Und damit zurück nach Hamburg.
Mehr zum Grünen Parteitag, auch bei uns im Internet unter tagesschau.de. In der Bundesregierung bahnt sich ein Streit darüber an, wie kräftig die angekündigte Steuerentlastung ausfallen soll. Wirtschaftsminister Rösler setzt sich für eine spürbare Senkung ein. Der FDP-Chef forderte im Hamburger Abendblatt, gerade die Steuerzahler, die den Aufschwung ermöglicht hätten, müssten davon jetzt auch profitieren. Finanzminister Schäuble betonte dagegen, die Haushaltskonsolidierung habe Vorrang. Bundeskanzlerin Merkel soll nach Informationen des Spiegel eine Entlastung von maximal 7 Milliarden Euro ins Auge gefasst haben.
Am Wochenende sind die Tore des Finanzministeriums verschlossen. Nur über die Zeitung äußerte sich der Hausherr zu Steuersenkungen. Der Bild am Sonntag erklärte Finanzminister Schäuble, er sei etwas unglücklich über die Debatte und warnte, zu große Erwartungen zu wecken. Der Unionsfraktionsvorsitzende Kauder bestätigt aber, dass es konkrete Pläne in der Koalition zur Senkung von Steuern und Abgaben gibt.
Es wird in dieser Legislaturperiode eine Korrektur des sogenannten Mittelstandsbauchs der kalten Progression geben. Wolfgang Schäuble hat gesagt, jawohl, darüber kann man reden und es wird auch eine Entlastung bei den Sozialversicherungsbeiträgen geben.
Das stützt die Forderungen aus der FDP nach Steuersenkungen. Sie verlangt deshalb jetzt vom Finanzminister statt Widerspruch Vorschläge für die Umsetzung der Steuerentlastung.
Wir gehen davon aus, dass Wolfgang Schäuble diese klare Entscheidung der Koalition auch als Arbeitsauftrag versteht und umsetzt.
Nun muss Kanzlerin Merkel aber noch die Länder für das Vorhaben gewinnen. Denn weiter drohen Unionsministerpräsidenten, mögliche Pläne für das Senken der Steuern und Sozialbeiträge über den Bundesrat zu blockieren.
Jede Diskussion über Senkung der entsprechenden Sozialversicherungsbeiträge oder Senkung der Steuern sind einfach nicht seriös, sind nicht finanziert.
Was ich jetzt ärgerlich empfinde, diese abstrakte Diskussion. Die drei Parteivorsitzenden haben noch gar nicht gesprochen miteinander.
Deshalb will sich der CSU-Vorsitzende Seehofer bald mit den anderen Vorsitzenden der Koalitionsparteien Merkel und Rösler zu einem sogenannten Friedensgipfel treffen, um eine Lösung für den Konflikt um Steuersenkungen zwischen Regierung und Ländern zu finden.
Bei der überfälligen Reform des Wahlrechts scheint die Koalition jetzt auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios haben sich die Experten der Fraktionen von Union und FDP auf einen Kompromiss verständigt. Es geht um Teile des Gesetzes, die das Bundesverfassungsgericht schon vor 3 Jahren für grundgesetzwidrig erklärt hatte. Mit einem neuen Berechnungssystem für Zweitstimmen sollen nun die Auflagen der Richter erfüllt werden. Sie hatten bemängelt, dass sich zusätzliche Zweitstimmen bei der Mandatsverteilung im Bundestag zum Nachteil für eine Partei auswirken können. Es war einer der schwersten Anschläge auf Zivilisten in Afghanistan in diesem Jahr. Bis zu 35 Menschen starben, viele weitere wurden verletzt, als heute eine Autobombe vor einem Krankenhaus in der Provinz Logar detonierte. Unter den Trümmern werden weitere Menschen vermutet, unter ihnen Frauen und Kinder. Die radikal-islamischen Taliban erklärten, sie seien nicht für die Tat verantwortlich. Eine Einschätzung zu dem neuen Anschlag jetzt von unserem Korrespondenten Markus Gürne.
Dieser Anschlag schreckt aus 3 Gründen viele in Afghanistan auf. Erstens, weil Zivilisten das Ziel waren. Zweitens, weil die Taliban jede Beteiligung an dem Anschlag zurückwiesen. Und drittens, weil die Provinz Logar bisher als relativ sicher galt. Tatsächlich kämpfen die selbsternannten Gotteskrieger gegen die internationalen Truppen oder afghanische Regierungseinrichtungen. Zivile Krankenhäuser gehören nicht dazu. Nach der Ankündigung der USA, ihre Truppen aus Afghanistan abzuziehen, befürchten internationale Beobachter, dass dem Land nun ein Bürgerkrieg droht.
Verkehrsminister Ramsauer hat sich heute vor Ort über ein milliardenschweres Projekt informiert, das Deutschland und Dänemark enger miteinander verbinden soll. Er sprach mit Bürgern, Fachleuten und Politikern auf der Ostseeinsel Fehmarn über die geplante Verkehrsanbindung an das Nachbarland. Schon seit Jahrzehnten gibt es Pläne, die Fähren zwischen Fehmarn und der dänischen Insel Lolland durch eine feste Verbindung zu ersetzen. Zunächst war an eine Brücke gedacht, inzwischen hat sich das dänische Parlament aber für einen Tunnel ausgesprochen.
Noch ist es ruhig bei Hans-Heinrich Schröder in Großenbrode. Doch das wird sich bald ändern, denn wenn die feste Fehmarn-Beltquerung kommt, dann könnte sich der Zugverkehr hier verfünffachen. Und dann droht Schröders Touristengemeinde der Verkehrsinfarkt.
Ich glaube, der Bahnübergang wird hier explodieren. Die Leute kommen mit ihren Fahrzeugen nicht mehr zu ihrem Ziel, zu den touristischen Feriengebieten. Das wird große Einbußen geben für die Gemeinde Großenbrode. Und ich glaube auch, dass die Bevölkerung und auch die Gäste kein Verständnis dafür haben.
Bundesverkehrsminister Ramsauer ist heute das erste Mal zu Hans-Heinrich Schröder und seinen Kollegen gekommen, um das Jahrhundertprojekt zu verteidigen. Im Moment geht es nur mit dem Schiff von der deutschen Insel Fehmarn nach Dänemark. Und viele Fehmaraner wollen, dass es auch so bleibt. Sie fürchten um ihre Tourismuswirtschaft, fürchten ein Milliardengrab ohne Nutzen für die Bevölkerung.
Das Projekt ist völlig überdimensioniert. Für 10.000 Fahrzeuge baut man andernorts noch nicht mal eine Umgehungsstraße. Hier will man insgesamt 12 Milliarden Euro für ein Projekt verbraten, was 2 Rapsfelder miteinander verbindet.
Doch Peter Ramsauer macht auf einer Bürgerversammlung klar, es gehe nicht mehr ums Ob, sondern nur noch ums Wie der Beltquerung. Und das wirtschaftliche Potenzial sei riesig.
Was die deutsche Seite anbelangt, haben wir für die Eisenbahn-Hinterland-Anbindung eine extrem hohe Wirtschaftlichkeit. Das heißt, auch bei möglichen Kostensteigerungen wird das Projekt hochwirtschaftlich bleiben.
Kritiker wie Hans-Heinrich Schröder sind heute gehört worden. Bis 2020 soll das Projekt stehen und die Politik will einen Konflikt wie bei Stuttgart 21 unbedingt vermeiden.
Baden-Württembergs Verkehrsminister Herrmann ist Spekulationen im Zusammenhang mit dem umstrittenen Bahnprojekt Stuttgart 21 entgegengetreten. Gegenüber der ARD widersprach der grünen Politiker Meldungen, wonach ein sogenannter Stresstest für das Projekt erfolgreich verlaufen sei. Der Test soll zeigen, ob der geplante Bahnhofsneubau wirklich leistungsfähiger ist als der alte. Richtig sei vielmehr, so Herrmann, dass die Bahn getestet habe. Eine Bewertung der Zahlen durch unabhängige Schweizer Gutachter stehe aber noch aus. 5 deutsche Buchenwälder zählen von nun an zum Weltnaturerbe. Die UNESCO stimmte in Paris einem entsprechenden Antrag Deutschlands zu. Als Weltnaturerbe sind die Wälder auf einer Stufe mit bekannten Naturwundern wie dem Grand Canyon und den Galapagos-Inseln und stehen unter besonderem Schutz. Zu den Gebieten zählen der Buchenwald Grumsin in Brandenburg, die Nationalparks Hainich in Thüringen und Kellerwald-Edersee in Hessen. Der Nationalpark Jasmund auf Rügen und der Seraner Buchenwald im Müritz-Nationalpark.
Für Wildkatzen wie Sie bietet der Nationalpark Hainich in Thüringen einen selten gewordenen Rückzugsraum. 40 Jahre lang war der Buchenwald militärisches Sperrgebiet. So konnte er sich zum unberührten Laubwald entwickeln. Deshalb hat die UNESCO ihn zum Weltnaturerbe ernannt.
Es ist natürlich eine Riesenauszeichnung. Es gibt 200 Objekte in der ganzen Welt, die in der Weltnaturerbe sind. Eins davon ist jetzt Hainich. Aber es ist natürlich auch eine Verpflichtung für uns und der werden wir auch nachkommen.
Auch der Nationalpark Jasmund auf Rügen darf sich ab heute Weltnaturerbe nennen. Mit dem Titel wachse auch die Verantwortung gegenüber der Natur.
Diese Flächen sind natürlich dann nicht zu bewirtschaften. Sie sind praktisch als Schatz, als Edelstein, als Diamanten zu behandeln.
Naturschützer warnten heute jedoch die Politik, sich auf dem Naturerbetitel auszuruhen.
Wir fordern, dass die Bundesregierung und die Bundesländer der Natur wieder ein Stück von ihrem Reichtum zurückgeben und bis 2020 auf 5% der Waldfläche neue Schutzgebiete ausweisen, wo sich die Urwälder von morgen entwickeln können.
So sollten neue Nationalparks eingerichtet werden, zum Beispiel im Teutoburger Wald oder im Schwarzwald.
Die großen deutschen Wissenschaftsorganisationen fordern den Rückzug der FDP-Politikerin Koch-Merin von ihrer neuen politischen Funktion. Die EU-Politikerin, der nach Plagiatsvorwürfen der Doktorgrad aberkannt worden ist, sitzt jetzt im Forschungsausschuss des Europaparlaments. Die Wissenschaftler schreiben in einer Erklärung, Plagiate seien alles andere als ein Kavaliersdelikt. Eine Bagatellisierung von Plagiaten beschädige die Reputation der deutschen Forschung. In weniger als 24 Stunden wird es ernst für die deutschen Fußballfrauen. In ihrem ersten Weltmeisterschaftsspiel treffen die Titelverteidigerinnen auf Kanada. Die ARD überträgt die Partie ab 18 Uhr live. In Berlin liefen heute die letzten Vorbereitungen für die Frauenfußball-WM-Premiere in Deutschland.
Seit heute Morgen befindet sich das wertvolle Stück in Berlin. Hochsicherheitstransport, Inhalt der Weltpokal. Und so sieht er aus. 45 cm hoch, 1,8 Kilogramm schwer, Wert ca. 20.000 Euro. Und diese Mannschaft will die Trophäe zum dritten Mal nach 2003 und 2007 gewinnen. Die erste Etappe in ca. 22 Stunden, das Eröffnungsspiel gegen Kanada. Wer die Verantwortung auf den Platz tragen darf, also mit welcher Aufstellung die deutschen Frauen gegen Kanada antreten werden, ist noch völlig offen.
Die Mannschaft steht noch nicht. Wir warten jetzt das Training noch ab und heute Abend setze ich mich dann wie immer nochmal mit unserem Trainerteam zusammen und dann diskutieren wir nochmal und dann wird sie festgelegt.
Heißt, morgen früh nach dem Frühstück herrscht dann endlich Klarheit. Dann wird sich die Anspannung spielerisch lösen im gesamten Team.
Es fängt langsam an zu kribbeln im Bauch und die Mannschaft freut sich jetzt und auch natürlich das Trainerteam, dass es jetzt endlich morgen losgeht.
Die WM-Eröffnung gegen Kanada, Ziel der WM-Pokal. Und der bleibt unter Verschluss bis zum 17. Juli zum Finale in Frankfurt.
Die anstehende Frauenfußball-Weltmeisterschaft war auch Thema beim 33. Christopher Street Day in Berlin. Unter dem Motto Fair Play für Vielfalt wandten sich die Teilnehmer des schwul-lesbischen Straßenkarnevals gegen die Diskriminierung von Homosexuellen im Sport. Auch DFB-Präsident Zwanziger unterstützte das Anliegen. Nach Angaben der Veranstalter verfolgten 700.000 Menschen die Parade durch Berlin.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 26. Juni.
Das Tief südlich von Island hat uns reichlich Wolken gebracht, die morgen langsam Richtung Nordosten wandern. Von Südwesten macht sich gleichzeitig ein Hoch bemerkbar und das sorgt zu Beginn der neuen Woche für Sonnenschein und hochsommerliche Hitze. Heute Nacht ist es verbreitet stark bewölkt, hier und da fällt leichter Regen. Im Südwesten klart es gebietsweise auf und dort ist es morgen meist freundlich, während ansonsten zunächst noch dichte Wolken überwiegen. In der Osthälfte fällt stellenweise etwas Regen, später werden die Wolkenlücken immer größer und die Sonne kommt häufiger zum Vorschein. Der Wind weht morgen schwach bis mäßig aus West bis Nordwest. Im Südwesten unter klarem Himmel heute Nacht örtlich nur 8, sonst 10 bis 15 Grad. Morgen Temperaturen von 18 Grad an der Ostsee bis 30 im Breisgau. Am Montag gibt's verbreitet Sonnenschein, dabei wird vielerorts die 30-Grad-Marke geknackt. Auch am Dienstag meist sonnig und heiß, gegen Abend im Westen und über dem Schwarzwald erste heftige Gewitter. Die werden am Mittwoch dann zahlreicher.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.05 Uhr mit Karin Mioska. Darin Atomausstieg, Grüne folgen Merkel und feiern Töpfer, außerdem laut, lauter Scooter, das Techno-Konzert der Superlative.